Ja, wir haben heute Abend mal, war auch vorher gemeldet, also eigentlich wusste jeder, ne, dass wir heute Abend mal feiern. Dann habe ich so eine Frage, was haben wir eigentlich für ein Gefühl, wenn wir zum Abendmahl Gottesdienst fahren? Wenn wir wissen, heute feiern wir Abendmahl, was haben wir so bei uns aufs Herzen? Ist das was Besonderes oder ist das das Übliche, nichts Besonderes? Ich weiß, in etlichen Gemeinden, da ist, wird praktiziert, dass man davor mit Fasten einen Tag verbringt. Ist eine sehr gute Tradition. Bei uns ist das nicht. Wir feiern das nicht extra oder führen nicht extra, dass wir an einem bestimmten Tag fasten. Naja, sonst wird das irgendwie so wie mit Gottesdienst sein. Irgendwo werde ich Gewissensplagen haben, dass ich das machen muss und ich habe das vergessen oder nicht gemacht. Ich finde, Fasten, das muss aus dem Herzen kommen. Aber wann haben wir überhaupt letztes Mal gefastet? Also Fasten, das ist ein besonderes, intensives Gebet, intensives Gespräch mit unserem Herrn, wo ich mich darauf vorbereitet, wo ich eine bestimmte Zeit, Tag oder mehrere Tage vielleicht, je nachdem wie ich faste, ob ich nichts trinke, nicht esse oder nicht, nur nicht esse oder dass ich vielleicht nur Brot und Wasser esse, das ist unabhängig oder abhängig davon, wie ich faste, wie viel Zeit ich damit verbringe. Aber wann habe ich das letztes Mal gemacht? So intensiv mich mit seinem Wort verbracht, mich konzentriert auf das Gespräch mit Gott. Abendmahl, das ist ein besonderer Gottesdienst. Wir lesen jeden Tag oder jedes Mal aus dem 1. Korintherbrief aus Kapitel 11, so ein Vers, der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Der Mensch prüfe aber sich selbst. Es geht um Prüfung. Jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, geht es um Prüfung. Und ich weiß, der Prüfung, das ist eigentlich nichts Gutes, nicht wahr? Derjenige, der nicht weit aus der Schule ist oder vielleicht noch in der Schule geht, der weiß, wie das unangenehm ist, die Prüfung. Manchmal die Beine zittern, man überlegt, man hat Angst, durchzufallen, oder? Sage ich da nichts, was nicht treffend? Ja, ich denke schon, ne? Richard weiß das. Wirklich, in so einem Zustand, was man sehr schwierig beschreiben kann, dieser Zustand, wenn man Prüfung sogar schon geschrieben hat, aber nicht weiß hundertprozentig, wie gut bin ich denn doch. Aber hier ist was anderes. Hier lesen wir, dass der Mensch prüfe sich selbst. Oh, das ist ja prima. Wenn ich mich selbst prüfe, da kann ich ja, brauche ich nicht einmal Spickzettel zu machen, ne? Da kann ich ja, ich bin eigentlich nicht schlecht. Und wenn ich irgendwo schlecht bin, dann habe ich dafür einen Grund. Nicht wahr? Ich prüfe mich doch selbst und zu mir selbst bin ich nie so streng. Aber im 2. Korintherbrief, da schreibt Paulus, Kapitel 13, Vers 5, erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht, prüft euch selbst. Oder erkennt ihr an euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Wenn nicht, dann wäret ihr ja nicht bewährt. Ich habe mal ein paar Übersetzungen verglichen. Ich möchte auch ein anderes Übersetzung mal vorlesen. Prüfet euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr unecht wärt. ein bisschen anders formuliert, aber schaut mal, stellt euch sich selbst auf die Probe. Die Frage, wofür brauche ich das? Man gewohnt zu hören, dass wir gerettet aus der Gnade sind. Das ist nicht unser Verdienst. Und wenn man einmal gerettet ist, dann ist das halt man gerettet. Klar, ich mache Fehler, ich mache Sünden, ich falle irgendwo durch, aber ich liebe doch meinen Herrn. Aber wenn es wirklich zum Prüfen kommt, uns auf die Probe stellen, hier steht um Echtheit. Ist uns bewusst, was das Wort bedeutet, Echtheit? Eine Echtheit. Ich habe zum Beispiel eine Uhr. Das ist eine bestimmte Marke. Und ich hatte von dieser Marke Uhr in Russland mal gehabt. Eine teure Uhr angeblich. Aber da waren die ziemlich billig. Das war so eine sozusagen Nachmachung. Da stand die gleiche Name von dieser Firma, aber in Wirklichkeit waren das gar nicht die Uhr. Das ist so, wie kann man nach Spanien fahren, man kann da verschiedene Uhren kaufen. Gar nicht so teuer. Für 10 Euro kriegt man auch Rolex und alles Mögliche. Das ist Nachahmung. Steht der Name Rolex, aber da sind keine Rolex. Da sind keine echten Kristallen drin. Selbst der Kleber behält nicht. Nach einem Jahr sind bei mir die Kristallchen da abgegangen und zwischen dem Zeiger sich hängen geblieben und die Uhr sind zum Stehen geblieben. So, ich möchte gerne eine gute Uhr haben, aber in Wirklichkeit hat sich dann gezeigt, die waren nicht echt. Und hier sagte Paulus auch davon, dass wir eigentlich unecht sein können. Wie kann ich denn feststellen, ob ich echt bin oder nicht? Wenn ich mich selbst nicht auf die Probe stelle. Ich möchte gerne echt haben, sein. So wie die Uhr. Nicht viel dafür bezahlen und echte gute Uhr dafür haben. Aber im christlichen Leben geht das genauso wenig wie mit Uhren. Irgendwo bleiben wir hängen. Kleine Steinchen gegen die Uhrzeiger hängen geblieben, so, Uhrschrott, kann man wegschmeißen. Und die teure Name bringt nichts. Apostel Paulus schreibt in Römerbrief Kapitel 8, ich lese uns von dem 8. bis 10, Vers 10, die aber fleischlich sind, Römer 8, ab Vers 8. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist zwar Leib zwar tot, um den Sünden willen, der Geist aber ist Leben um die Gerechtigkeit willen. Christi Geist wohnt in uns. Deswegen sind wir nicht fleischlich. Ja, aber von anderer Seite steht es geschrieben, wenn wir den Geist nicht haben, dann gehören wir ihm gar nicht. So, also das ist, geht es um Geist. Wir unterscheiden uns vom Christen, echte Christen von unechten Christen unterscheiden sich in dem, dass wir einen Christi Geist haben. Ja, was heißt das denn? Ich lese uns noch einen Text. Kurz davor, Römer 5, ab Vers 1. Nun, wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir auch den Zugang haben im Glauben zu dieser Gnade. Darin wir stehen und trüben uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben soll. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, dieweil wir wissen, dass Trübsal Geduld bringt, Geduld aber bringt Erfahrung, Erfahrung aber bringt Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schaden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Ist vielleicht bei euch auch so, dass man irgendeinen Text liest und irgendwann wird er plötzlich ganz besonders für dich, weil er erscheint dir plötzlich von der Seite, wo du das gar nicht betrachtet hast. Und bei mir war das ähnlich mit diesem Vers, mit Vers 5. Ich habe das gelesen und mir irgendwie ist das so wichtig geworden, denn hier steht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Das ist ein Satz, was bei mir nicht aus dem Kopf geht. Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Ausgegossen, das ist ein Verb, der beschreibt Vergangenheit. Da ist irgendwas damals passierte. Da wurde etwas geschehen. Damals wurde ausgegossen. Er wird nicht ausgießen. Er gießt jetzt nicht aus. Er wurde ausgegossen. Das heißt, ich besitze die Liebe durch diesen Geist, der in mir wohnt. Ich besitze die Liebe. Die Liebe Gottes ist ausgegossen. Er liebt mich. Durch den Heiligen Geist. Wir lesen in Galater 5, dass der Frucht des Geistes ist unter anderem die Liebe. Sogar nicht unter anderem, sondern auf der ersten Stelle. Hier, der Frucht des Geistes aber ist die Liebe. Freude, Friede. Liebe ist der Frucht des Geistes. Das ist das, was ausgegossen ist. Das ist das, was ich bei der Bekehrung, bei meiner Herzensübergabe empfangen habe. Gottes Liebe. Ich habe bekommen den Heiligen Geist und dieser Geist bringt Frucht, dass ich liebe. Abendmahl, das ist ein Ergebnis dafür, dass Gott uns liebt. Aber wenn wir diesen Text, was wir immer lesen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11, wenn wir vom Kontext oder im Kontext das anschauen, wir werden feststellen, das ist eigentlich Akt der Liebe gewesen. Denn Paulus beschmiert diese Gemeinde. Er sagt, wofür ihr euch versammelt, das ist keine Abendmahl, was ihr da feiert. Dazu muss man sagen, dass die Abendmahl damals ganz anders verlief. Nicht so wie bei uns, wo ich hier gehe und zuerst Brot breche und jeder nimmt ein Stückchen so mehr oder weniger gleich groß, macht nur einen einzigen Schluck von dem Wein. Damals war das wirklich eine Mahl. Man hat sich zusammengekommen, man hat ein Mahl gefeiert. So ähnlich wie wir ja am Weihnachten oder am Erntedankfest halten. Wir essen zusammen. Das war eine richtige Mahlzeit. War aber so, dass die kamen, die hatten auch so mit Pünktlichkeit nicht so, ne? Da kamen Leute immer dazu, dann gingen die anderen mal weg. Auf diesem Zeitabschnitt haben die dieses Mahl gefeiert, die ganze Zeit. War aber so, dass etliche versuchten sehr schnell sein eigenes, was sie mitgebracht haben, zu essen. Noch besser, wenn von jemandem anderen zu essen. Und zwar so, dass diejenigen ganz voll waren. Die anderen, die vielleicht später waren oder etwas ärmer waren, die sind hungrig nach Hause gekommen. Etliche aber, könnten wir uns das vorstellen, in der Gemeinde sind sogar besoffen gewesen. Das ist Abendmahl. Und von diesem Text, wenn wir auch weiter lesen bis Kapitel 13 und so weiter, geht Paulus über und zeigt, wie stark die Liebe sein soll. Er ermahnt sie und sagt, wir müssen oder die müssen aufeinander warten. Er bringt Jesus als Beispiel. Als Beispiel der Liebe, sagt er, hat für uns hingegeben, als wir noch Sünder waren. Und die Liebe ist die größte. Und er sagte sogar, wenn ich alle Gaben hätte, aber die Liebe nicht, dann bin ich wie ein Ton, wie ein Eisen, der nur einen Ton macht, aber keine Kraft. Mir ist überhaupt nichts wert, wenn ich die Liebe nicht besitze. Sogar wenn ich Berge versetzen kann mit meinem Glauben. Sogar wenn ich den englischen Sprache kenne und beherrsche und reden kann. Er sagt aber, wenn ich hier auf der Erde keine Liebe besitze, dann bin ich nichts. Das ist eine wichtige, wahre Prüfung. Was oder wen liebe ich? Wo ist meine Liebe? Kann ich wirklich mich auf die Probe stellen? Wir sind ein Leib. Paulus vergleicht Gemeinde mit einem Leib. Wenn ich mich so in mich hineingehe und mir meine Gemeinde vorstelle, kann ich wirklich jeden Einzelnen umarmen? Kann ich jeden wirklich lieben? Ich prüfe mich selbst. Und dann mache ich Häkchen, 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 Häkchen. Und dann machen wir auf den Hinterplan, so im Gedanken. Dann mache ich weiter Häkchen, Häkchen, Häkchen. Und dann versuche ich über diesen Person am liebsten nicht denken, nicht wahr? Ich versuche ihn zu lieben, aber der ist ja nicht perfekt. Aber wir lesen nicht davon, dass wir perfekt sind. Und Jesus liebt uns trotzdem. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, ab Vers 19 oder beziehungsweise 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wenn sein Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er denn Gott lieben, den er nie sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Das ist ein Gebot. Das ist keine Empfehlung. Wenn ich Gott liebe, wenn ich sage, wenn ich behaupte, dass ich Gott liebe, nicht in der Lage, meinen Bruder oder meine Schwester zu lieben, bin ich ein Lügner. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich bin ein Lügner, ich bin nicht echt. Ich mache nur einen Schein. Bei mir steht eine gute Name. Und eine zeigt, Uhr tickt, aber irgendwann bleibt es zum Stehen. Die gleiche Kapitel ab Vers 7. Geliebte, lass uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. 11. Vers. Geliebte, wenn Gott uns also geliebt hat, so sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Wir sind schuldig, einander zu lieben. Es geht nicht um meine Gefühle, es geht nicht darum, ob jemand perfekt ist oder nicht. Ich bin schuldig, schuldig vor Gott, denn er hat mich geliebt. Aber wenn ich nicht in der Lage zu lieben bin, habe ich Gott nicht erkannt. Wisst ihr, und dieses Moment, das versuchen wir von uns wegzudrängen, wir versuchen daran nicht zu denken, wie kann es sein, ich liebe Gott, das kann nicht sein, steht in dem Wort. Jesus sagt, ich liebe dich, weil du, obwohl du so böse bist, obwohl du so voll Sünden bist, obwohl du mich nicht gesucht hast, habe ich dich gefunden. Du bist nicht in der Lage zu lieben, du kennst mich nicht. Wissen Sie, Jesus bringt einmal ein Beispiel und er sagte, ich bin der wahre Weinstock. Kennen wir allzu gut diese Geschichte, ne? Diese Stelle. Ich bin der wahre Weinstock. Er sagte weiter, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Liebe Freunde, das ist ein Frucht des Geistes, haben wir gelesen. Frucht, der wächst. Aber damit er wachsen kann, muss der Frucht da sein. Er kann klein sein, grün, aber der wird wachsen. Wenn er nicht da ist, dann kann er auch nicht wachsen. Wenn überhaupt nichts da ist, dann habe ich Gott nicht erkannt. Dann bin ich nicht in Jesus. Seine Liebe ist ausgegossen in mein Herz. Aber wenn ich nicht in ihm bleibe, kennen wir aus dieser Geschichte, was passiert da? Das, was kein Frucht bringt, was macht man? Abgehauen. Mit den Scheren, zack, zack. Das ist so ein Bild, wenn wir uns so vorstellen. Rebe, viele Abzweige und an einem Zweig, da wächst nichts. Abschneiden, damit der andere da, wo was drauf ist, besser wachsen kann. Denn bleibet in mir, spricht Jesus. Bleibet in meiner Liebe. Wir sind schuldig zu lieben. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 22. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt durch den Geist zu ungeheuchelter Brüderliebe, so liebet einander beharrlich und aus reinem Herzen. Ich möchte wieder mal eine andere Übersetzung vorlesen. Hier steht: Ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt, so dass ihr euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder Heuchelei. Darum höret nicht auf, einander aufrichtig und vom Herzen zu lieben. So ein bisschen ausführlicher. Wenn wir unseres Innerstes gereinigt haben, indem wir uns der Wahrheit im Gehorsam unterstellt haben. Es gibt eine Wahrheit, das ist Gottes Wort. Und das ist, hängt von uns ab. Stelle ich mich dieser Gerechtigkeit oder diesem Wahrheit zum Gehorsam bereit oder widerstrebe ich dem? Wenn ich das aber gemacht habe, das passiert nur, wenn ich mein Innerstes gereinigt habe. Darum hört nicht auf zu lieben, vom ganzen Herzen. Aufrichtig. Nicht Heuchelei. Deswegen haben wir heute über das Kind gebetet. Wisst ihr, das ist die beste Eigenschaft von Kindern, die sind heuchelfrei. Wenn sie lieben, dann merkt man, dass sie lieben. Und wenn sie nicht lieben, das merkt man auch sofort. Die spielen da nichts. Ich weiß, wo ich auf der Arbeit, ich glaube, habe ich erzählt, ich weiß nicht, auf der Arbeit musste ich mit Aufzug runterfahren und da kommt ein Vater mit einem kleinen Kindchen. Kind, also Mädchen konnte schon laufen, hatte so eine Tüchlein auf dem Kopf, so dicke Backen, rote Kleidchen. Und sie mit ihren dicken Fingerchen möchte drücken auf den Knopf. Und der Vater sagt, nein, nicht nach unten drücken, nach oben, wir wollen nach oben fahren. Und sie weiter nach, sagte, nein, nach oben drücken. Sie hat nach oben gedrückt, in diesem Moment komme ich und gehe mit dem Finger, mit dem Taster nach unten, weil ich nach unten wollte. Und das Kind guckt mich an, sagte, nein. Und ich, doch. Und sie sofort, so Backen, Augenbrauen zusammen, hat mich böse angeguckt. Wie kann ich wagen, nach unten zu drücken? Ohne Heuchler. Man kann dann im Kind sofort sehen. Und Jesus sagte, wenn jemand nicht aufnimmt, so wie dieses Kind. Wir haben gerade gelesen, frei von jeder Heuchelei. Warum versuchen wir immer vorzumachen, was wir eigentlich im Inneren nicht tragen? Wir können was vormachen. Wir können Unechtheit spielen und das geht eine Zeit lang gut. Aber wie in seinem Wort steht, es gibt nichts Geheimes, was nicht auf der Welt, auf das Licht kommt. Es wird alles offenbart werden. Aber es ist besser, dass wir uns selbst prüfen, denn wir lesen weiter im 1. Korinther 11. Kapitel, denn wer so isst und trinkt, dass er das Leib des Herrn nicht achtet, wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Und deswegen sind viele schwach unter euch und nicht wenige sind entschlafen, mit anderen Worten gestorben. Er meint nicht damit, dass er auf ewig verloren ist. Ja, wir müssen ja richtig lesen. Aber wir lesen ganz klar, dass Gott arbeitet mit uns. Und unter anderem, ich möchte jetzt nicht unterstellen, dass derjenige, der krank ist, das ist ja Ursache, aber es steht dann in dem Wort, dass die Möglichkeit ist da, dass wir auch deswegen krank sind. Dass wir etwas vorspielen, dass wir Unechtheit leben, dass wir Heuchelei ausleben. Und nicht wenige sind in Schlaf. Und sogar das frühere Sterben ist damit gemeint, wenn wir Leib des Herrn nicht achten. Der Mensch prüfe sich selbst. Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht, ob ihr echt seid. Ihr wisst ja, man kann Glauben oder überhaupt Leben auf drei Kategorien teilen. Das sind die, die gerettet sind, also die Kinder Gottes. Diejenigen, die verloren sind, die das auch wissen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Und diejenigen, die denken, wir sind Kinder Gottes. Aber in Wirklichkeit sind es nicht. Wer bin ich? Gottes Liebe ist in mein Herz ausgegossen durch den Heiligen Geist. Wen liebe ich denn? Wo ist mein Frucht? Heute ist eine Prüfung. Die nächste Prüfung ist in einem Monat. Aber heute, bevor wir am Abendmahl teilnehmen, lass uns in unser Herz reinschauen. Wen liebe ich? Bin ich wirklich bereit, jeden zu lieben? Vielleicht auf eigene Art und Weise zu lieben. Aber Paulus auch da macht uns, lass uns nicht im Dunkeln tappen, sondern beschreibt die Liebe ganz gut. 1. Korinther 13, von Vers 4. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und sie hört niemals auf. Sie hört niemals auf. So sind wir auch schuldig, einander zu lieben, weil er uns geliebt hat. Und wenn wir das tun, dann haben wir Gott nicht erkannt. Liebe Gemeinde, liebe Christen, das ist eine Prüfung. Lass uns nachdenken. Und jetzt möchte ich uns zu einem Gebet noch einladen, lass uns aufstehen und beten.